Wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende der Jugendbibeltage. Und Luki hat es schon angekündigt, auch mit großen Schritten nähern wir uns den Alltag. Es geht jetzt zurück in euren gewohnten Alltag. Für manche beginnen jetzt die Ferien, für manche beginnt jetzt die Schule. Und wir nähern uns auch dem Ende des Epheserbriefs. Und ich glaube, dass einige von euch auch den Epheserbrief gelesen haben, als ihr das an der Einladung gesehen habt. Und ihr habt, oder einige kennen auch den Epheserbrief von eurem persönlichen Bibelstudium. Und welches Thema fehlt jetzt noch? Der Dan hat es in seiner Übersicht über den Epheserbrief von dem Bible Project, war das so unten rechts auf dem Bild. Was fehlt denn so Markantes, dass eigentlich der Epheserbrief, finde ich, so fast exklusiv oder so im Detail beschrieben hat, wie sonst kein anderer Brief? Die Waffenrüstung, genau. Und wir haben heute das Thema, umkämpfter Boden genannt. Es wird um die Waffenrüstung gehen. Das sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Und wer kennt die Waffenrüstung? Ich habe so nachgedacht, wann ist euch die Waffenrüstung so zum ersten Mal unterlaufen? Wer kennt die Waffenrüstung, würde ich so sagen, seit der Kinderstunde oder weiß zumindest, dass es sie gibt? Viele, ja. Also ich denke, die Waffenrüstung, und vielleicht machen wir sie nochmal schnell zusammen durch. Die Waffenrüstung, was beinhaltet die Waffenrüstung? Sie hat zum Beispiel diesen Gürtel der Wahrheit, sie hat den Panzer der Gerechtigkeit, dieser Brustpanzer, die Gerechtigkeit Jesu Christi, Schuhe, die zur Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums nützlich sein sollen. Wir haben den Schild des Glaubens, der die feurigen Pfeile abwehren soll, den Helm des Heils und ja, das Schwert des Geistes, wahrscheinlich das bekannteste von dieser Waffenrüstung. Und wer von euch ist überzeugt, dass wir die Waffenrüstung brauchen? Ich denke, das ist eindeutig, diese Frage ist rein rhetorisch. Aber kennt ihr den Unterschied zwischen brauchen und brauchen? Blöde Frage, ne? Ich mache es mal an einem Beispiel vielleicht anschaulich. Wenn ihr Mädels euren Kleiderschrank auftut und jemand kommt mit und sagt, braucht ihr das alles? Dann sagt ihr, ja, natürlich brauche ich das alles. Und da habt ihr, das ist für diesen Anlass und das ist für jeden Anlass, oder wenn ich zu uns in den Keller runtergehe und einfach sehe, wie voll der ist, dann ist immer so beim Aufräumen, ich brauche das eigentlich noch. Aber ich persönlich erwische mich und ich persönlich erwische auch immer wieder so in dem Gespräch mit Christen, dass wir bestimmte Dinge kennen. Wir wissen, wir brauchen das und wir wissen zum Beispiel, was die Waffenrüstung bedeutet. Ich denke, wenn ich euch abgefragt hätte, wir hätten ganz locker die Waffenrüstung ohne das Bild hinbekommen. Und es ist so wie mit dem Schrank. Es hängt in unserem Schrank des Wissens. Wir wissen, okay, das gibt es, das brauche ich und das ist notwendig. Doch kennt ihr dieses, dass in den entscheidenden Situationen, wo ich die Waffenrüstung tatsächlich brauchen könnte, dann habe ich sie nicht an. Oder ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt in so eine Rüstung mir anziehen, ich würde mich also unwohl fühlen oder ich wüsste gar nicht so richtig, wie ich das Schwert schwingen soll oder mit dem Schild umgehen soll. Und ich möchte heute jeden einladen, der, wenn es jetzt um das Thema der Waffenrüstung geht, der sich ehrlich zugesteht, naja, ich weiß, dass es sie gibt, aber so richtig weiß ich doch nicht diesen praktischen Umgang mit dieser Waffenrüstung. Und wir wollen heute über die Waffenrüstung sprechen, aber ich möchte euch gleich sagen, wir werden eigentlich gar nicht über die Waffenrüstung so im Detail, über die Bedeutung sprechen, sondern der Fokus, wir wollen anschauen die Hintergründe, warum wir diese Waffenrüstung brauchen. Und der Fokus soll heute sein, dass die Notwendigkeit, dass wir heute gemeinsam verstehen, Mensch, ich brauche diese Waffenrüstung. Ja, nicht so, ja, es gibt sie, sondern dass wir danach suchen, wie bekomme ich denn diese Waffenrüstung? Und ich möchte euch alle einladen, dass wir heute auch in den Epheserbrief einsteigen, im 6. Kapitel. Und wir lesen mal gemeinsam die Verse 10 bis 13. Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 13. Schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen den Herrscher der Welt, gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. Und die erste Frage, die wir uns stellen wollen, bevor wir aufmachen und die Waffenrüstung so uns anlegen, wollen wir uns die Frage stellen, wofür oder wozu brauchen wir überhaupt eine Waffenrüstung? Und ja, wir haben jetzt gerade den Text gelesen. Lass uns noch mal kurz durch den Text gehen. Im 11. Vers steht, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, und dann ist dieses Wort, und wenn ihr beim Bibellesen solche Worte wie damit lest, ja, das sind solche Worte, die uns eine Verknüpfung herstellen oder eine Wichtigkeit oder eine Begründung darstellen, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Also das Erste ist, wir haben listige Angriffe. Also nicht nur irgendwelche pauschale Angriffe, sondern listige Angriffe. Das Zweite, was wir am 12. Vers lesen, denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen böse Geister in den himmlischen Regionen. Also, unser Feind, und das ist wirklich wichtig zu wissen, mit wem wir es zu tun haben, es ist ein Ungleichgewicht zwischen dem Angreifer oder dem Angegriffenen und dem Feind. Ja? Also das ist so David gegen Goliath-Verhältnis. Da kommen mächtige Geister in der Herrscher in der Luft. Und dann seid ihr, dann bin ich da, derjenige, der von ihnen angegriffen wird. Ja, das möchte uns Paulus hier sagen an dieser Stelle. Und der dritte Grund, warum wir oder wozu wir eine Waffenrüstung brauchen, das steht im 13. Vers. Und hier wieder und in jedem Vers ist so ein Bindewort. Im ersten Vers steht das damit. Im 12. Vers steht, denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Und im 13. Vers steht, deshalb. Also wegen diesen Umständen oder aufgrund dieser Tatsachen, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. Also sieht man ein bisschen schlecht hier. Es geht darum, weil du gewinnen willst. Es geht darum, nicht einfach so, damit du verprügelt wirst, sondern weil du gewinnen willst. Ja? Damit wir das Feld behalten können. Wir sind kein Sparringspartner, der einfach mal dran ist, vermöbelt zu werden. Nein, das ist nicht der Hintergrund, sondern es geht darum, dass wir gewinnen. Ja, das sind wichtige Indizien, warum wir das brauchen. Und Paulus macht hier deutlich, wenn wir das so anschauen, das ist kein Spiel. Das ist nicht so, so what, wie so ihr Jungen sagt, ja, gewonnen oder verloren, ist doch egal. Nein, es geht vielmehr um etwas, das euch gehört. Um ein Feld, es geht um etwas, das uns, das euch versprochen ist, hier, das gehört dir und das angegriffen ist. Und die Art, wie und ob wir überhaupt ausgerüstet sind und die Art, ob und wie wir überhaupt kämpfen, sie entscheidet, ob wir verlieren oder ob wir gewinnen. Ja, das ist die Aussage dieser drei Verse. Und Paulus schreibt hier über das Feld behalten. Aber was ist der Umkehrschluss? Der Umkehrschluss ist das Feld verlieren. Ja, es geht hier um ein Feld. Und stellt euch mal euer Zuhause vor. Ich denke, die meisten von euch haben irgendwie das Elternhaus, irgendein Haus mit einem Garten drumherum. Und stellt euch vor, das ist euch gegeben oder das ist euren Eltern gegeben. Und jeder von euch hat auch irgendwie Nachbarn um sich herum. Und jetzt kommt ein Nachbarn, ihr seid in der Schule und ihr kommt nach Hause und der Nachbarn hat den Zaun verrutscht. Sagt, das ist jetzt meins. Das gefällt mir, dieses Stück. Das passt mir ganz gut. Ja? Und so macht er das Stück für Stück und grenzt eigentlich euren Besitz, das euch gegeben ist, kommt er willkürlich und sagt, das ist jetzt meins. Ja? Und wenn ihr euch dieses Bild vorstellt, wie unschön oder vor allem, das will sich keiner gefangen lassen. Nee, das werde ich nicht hergeben. So ist es hier damit gemeint. Es geht um die Qualität eures Christseins. Es geht einfach nicht nur um pauschal gewinnen, verlieren. Es geht Fußball spielen und irgendeiner gewinnt halt und einer verliert. Es geht um die Qualität unseres Daseins als Christ. Und letztendlich auch um ein gutes Abschließen. Ja? Also es ist nicht nur ein Spiel, sondern es hat richtig Substanz. Und die nächste Frage, die wir uns stellen dürfen, wer kann überhaupt die Waffenrüstung Gottes bekommen? Wer hat Anrecht auf die Waffenrüstung Gottes? Wer hat das Potenzial, mit der Waffenrüstung Gottes ausgerüstet zu werden? Denn wir haben gelesen, das sind gegen die listigen Anläufe des Teufels und der Teufel ist ja in der ganzen Welt aktiv. Er greift Menschen an und die Frage ist, werden Christen und werden Weltmenschen nicht gleichermaßen angegriffen? Ja, also der Teufel, wir haben es gestern, glaube ich, gehört, der Teufel hasst euch. Der Teufel hasst jeden einzelnen Menschen wirklich mit seinem vollen Potenzial. Ist die Waffenrüstung nicht für alle Menschen da? Und um das zu beantworten, hilft uns das Schattenbild des Volkes Israel. Das Volk Israel ist in Ägypten gefangen und sie sind Sklaven in Ägypten. Das sieht man ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, ob man es da erkennen kann. Also hier sieht man den Sklaven, der mit der Peitsche draufschlägt. Ich denke, hier seitlich seht ihr es nicht. Also hier ist ein Sklave, der mit der Peitsche verprügelt wird. Und das ist das Bild der gefallenen Welt. Ägypten, das das Sinnbild, das Schattenbild der gefallenen Welt. Und Pharao, der die Israeliten hält, das ist der Teufel, ja, der die Menschen gefangen hält in der Welt. Sie sind Sklaven der Sünde, ihrer Lüste, ihrer Begierden. Und diese Menschen müssen ihrem Unterdrücker gehorchen. Sie müssen ihm zuarbeiten. Und wir haben es auch jetzt auch in den Tagen gehört, diese Sklaverei Satans, wie ja, manchmal auch aus euren Reihen, welche berichten, in welcher Sklaverei sie waren. Und so ist die Welt, sie sind Sklaven der Begierden, sie sind Sklaven der Sünde, sie sind quasi die Handlanger Satans. Ja? Sie wollen das oft gar nicht, sie sagen, ja, das, viele wissen, dass es, das, was sie tun, schlecht ist, aber am Ende müssen sie es doch tun. Ja? Das ist die Tatsache. Und das Bemerkenswerte daran ist, an dem Bild des Volkes Israel in Ägypten, dass das Pharao Feind ist. Also sie sind eigentlich Feinde, Israel und Ägypten, sie sind sich feindlich gegenüber, aber sie führen keinen Krieg. Warum? Weil die Ägypter Unterdrücker sind. Sie sind Beherrscher. Sie beherrschen dieses Volk, und ihr kennt das, als Mose zum ersten Mal zu Pharao kommt und sagt, lass mein Volk ziehen. Was macht Pharao? Er sagt, ich glaube, euch geht's so gut. Ihr könnt jetzt das Stroh selber sammeln. Jetzt bekommt ihr nicht mehr das Stroh geliefert, sondern ihr müsst die gleiche Arbeit tun und werdet jetzt noch das Stroh selber sammeln. Ja? Also wir sehen hier, dass die Menschen in der Welt, Beherrschte. Sie sind diesem Unterdrücker ausgeliefert. Sie haben keine Chance. Diese ganzen Versuche des Aufstands, sie werden gnadenlos niedergeschlagen. Und so sind das die Welt und das genauso Menschen aus der Gemeinde, die keine Wiedergeburt erlebt haben. Sie sind hier in dieser Rubrik Sklaven Satans. Obwohl ihr, auch wenn ihr christlich erzogen worden seid und das Gemeindeumfeld zu eurer Kultur gehört, seid ihr trotzdem Sklaven des Teufels, weil eine bestimmte Komponente fehlt. Und die Weltmenschen, diese Rubrik, sie sind nicht wirklich Zielscheibe der Angriffe des Teufels, ja? Sie sind nämlich viel mehr unterdrückt, sie sind beherrscht. Aber sie sind nicht die Angegriffenen in dem Sinn, wie wir sie heute betrachten. Aber ihr wisst, dass das Volk Israel durch eine Übermacht aus Ägypten herausgeführt worden ist. Diese 10 Plagen, die über das ägyptische Volk kamen, das war die Übermacht Gottes. Und dieser Pharao, dieser mächtige Herrscher, der dieses Volk nicht losließ, er musste dieses Volk loslassen. Ja? Also das Volk wurde herausgelassen und es wurde befreit. Und dieser Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, das ist das Sinnbild der Wiedergeburt. Das ist das Sinnbild der Bekehrung, wenn Menschen frei werden durch eine Übermacht, durch das Blut Jesu Christi. Und wenn ein Mensch zu Gott ruft, wenn ein Mensch sagt, Gott, rette mich aus dieser Macht. Was passiert dann? Gott tut das. Wenn ihr das von Herzen wollt, wenn ihr von Herzen sagt, ich bin ein unterdrückter Mensch, dann dürft ihr kommen zu dieser Übermacht und sie wird euch rausreißen. Und das ist das zweite Bild, leider auch schwer zu sehen, Es sind zwei Hände, die eine Kette durchreißen. Das sind befreite Menschen. Von dieser Kette, von diesen Fesseln sind sie losgelöst. Aber wisst ihr, als das Volk ausgezogen war, Freite steht drauf, genau. Was passierte? Das Volk ist ausgezogen, ist dann bis zum Roten Meer gekommen. Was ist dann passiert in der Geschichte des Volkes Israel? Da kam auf einmal dieser Unterdrücker wieder, der sagte, ich will meine Sklaven zurück. Die haben so richtig gut für mich gearbeitet, die haben Dienste für mich ausgeführt. Wer baut jetzt meine Pyramiden? Wer vollzieht meine bösen Werke? Dieser Unterdrücker sagt, ich will meine Sklaven zurück. Und er kommt mit seinem ganzen Heer. Und so ist es auch bei uns. Wenn Gott uns aus dieser Macht des Unterdrückers herausreißt, wenn er uns zu Befreiten macht, wenn ihr der Welt und dem alten Leben den Rücken kehrt, dann erst werden wir zu vollwertigen Angriffszielen des Teufels. Versteht ihr dieses Bild? Versteht ihr, was angegriffen und unterdrückt sein, was es für ein Unterschied ist? So können wir daraus schließen. Genau, hier haben wir dieses, wir sind angegriffen. Wir können daraus schließen, Satan wird nie neutral zu uns sein. Satan wird nie neutral zu euch sein. Er wird entweder auf der einen Seite, die linke Seite, er ist entweder Unterdrücker, er hält euch fest in seiner Hand. Wir sind beherrschte Menschen. Ja, das ist der Zustand. Der Zustand dieser Sklaven ist beherrscht und unterdrückt. Oder ihr lasst euch durch die Übermacht Gottes, durch das Blut Jesu Christi zu freien Menschen machen. Und ihr seid angegriffen. Ja, das ist einfach die Realität und diese möchte und kann ich euch nicht nehmen. Ihr seid Angegriffene und das wisst ihr auch. Das haben wir auch in den Zeugnissen gehört. Aber was steht auf der Gegenseite der Beherrschten? Ihr seid befreit, ihr seid angegriffen, aber, und da kommen wir wieder auf unsere Waffenrüstung zurück, was möchten wir hier sein? Welches Wort möchten wir hier stehen haben?
Überwinder.
Ich habe es ähnlich ausgedrückt. Siegreich. Das ist das Attribut für Kinder Gottes. Versteht ihr? Und deswegen tasten wir uns an die Waffenrüstung heran. Es ist ein Kampf. Und deswegen habe ich auch das Thema gewählt, umkämpfter Boden. Ihr seid auf einem umkämpften Boden. Aber ihr sollt hier in diesem grünen Bereich sein. Ihr sollt siegreich sein. Deswegen schreibt das Paulus. Und die Frage ist, wer von diesen beiden Rubriken braucht die Waffenrüstung? Der Unterdrückte oder der Angegriffene? Der Unterdrückte braucht keine Waffenrüstung. Er ist beherrscht. Er kann versuchen, was er will. Sein Widerstand wird niedergeschlagen. Der Angegriffene, der braucht eine Waffenrüstung. Ja, also wenn du noch hier in diesem Flügel bist, wenn du ein Sklave der Sünde bist, dann brauchst du erstmal die Befreiung. Ja? Und dann die Waffenrüstung. Also wir haben verstanden, wir brauchen eine Waffenrüstung. Ja, ich denke, es ist irgendwo verständlich, dass wir auf diesem Gebiet, auf diesem Boden eine Waffenrüstung brauchen. Und jetzt hängt hier diese Waffenrüstung ganz vorne hin, okay, alles andere kommt zur Seite, Waffenrüstung hängt zentral. Und wenn es hinterhältig wird oder wenn ihr wisst, oh, in dieser Situation, da brauche ich die Waffenrüstung, da ziehe ich sie an. Oder sobald ich in ein gefährliches Gebiet gehe, da weiß ich, oh, da wird es gefährlich, da brauche ich. Aber was ist zu Hause? Zu Hause, wenn wir heimkommen, da ist wahrscheinlich Jogginganzug bequemer, oder? Waffenrüstung ist so, boah, die ist so unbequem, oder? Und wir wollen uns mit der nächsten Frage befassen. Wann brauchen wir die Waffenrüstung? Gibt es einen bestimmten Tag, Sonntag, wenn wir zur Gemeinde gehen, brauche ich da mehr die Waffenrüstung? Oder Montag, wenn ich zur Schule gehe? Und im 11. Vers haben wir gelesen, und auch hier an die Wand geworfen. Wir sollen die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen, damit wir gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen können. Also listig oder verdeckt, hinterhältig, auf unsere Schwächen abgezielt. Nicht auf unsere Stärken abgezielt, auf unsere Schwächen abgezielt. Ja, das ist, wenn jemand hinterlistig kommt, er packt dich dort, wo du es am wenigsten erwartest. Oder gerade dort, der Hinterlistige packt dich immer an deinem Schwachpunkt. Zurück zum Volk Israel. Sie sind ausgezogen aus Ägypten. Sie kommen, durchlaufen eine Wüstenzeit. Was waren die größten Feinde des Volkes Israel während der Wüste? Wenn ihr diese Geschichte lest, da gab es schon ein paar Kriege, aber die meiste Zeit hat das Volk Israel keine Kriege. Hatten sie Angriffe? Was denkt ihr? Kein Wasser. Durst. Ein natürlicher Drang. Jeder von uns, auf jedem Tisch steht eine Flasche Wasser. Und wenn wir seit Freitag kein Wasser bekommen hätten, ich glaube, die meisten von uns, einige wären schon umgekippt, die anderen wären in den Seilen gehängt oder schon nach Hause gefahren. Wir brauchen Wasser und wir haben Durst, weil Gott genau einen Mechanismus eingebaut hat, dass ihr trinkt. Und Durst trifft auf einen Engpass, es ist gerade kein Wasser da. Versteht ihr? Und was macht das Volk Israel? Ich lese nur eine Begebenheit aus 2. Mose Kapitel 17. Die Verse 2 und 3, also 2. Mose 17, 2 und 3. Und das Volk haderte mit Mose und sie sagten, gebt uns Wasser, damit wir trinken können. Also nichts Verwerfliches, so neutral gesehen. Mose sagte zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als das Volk dort nach Wasser dürstete, murrten sie gegen Mose und sagten, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, damit du uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Und der 7. Vers noch, da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Kinder Israel gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Also wir sehen hier, der Teufel greift nicht in der offensichtlichen mit einer Fahne an, ich greife an, sondern Teufel kommt dort genau, wo es ein natürlicher Drang die Menschen in die Unzufriedenheit führt. Und ich glaube, ich weiß nicht, welcher Prozentsatz von uns in dieser Situation gesagt hätte, jo, kein Wasser, ja, wird schon kommen. Ja, das ist etwas Unerwartetes gewesen. Und genauso war das kein Fleisch. Sie sind ausgezogen in der Wüste, sie wollten Fleisch essen, sie waren es gewohnt, Fleisch zu essen. Sie haben täglich das Manna sammeln müssen. Es wird zu viel, jeden Tag nur Manna essen. Oder Mose steigt auf den Berg und er bleibt halt 40 Tage dort. Und die Leute fragen sich, hey, ist der Mose verschollen, ist er irgendwie abgestürzt? Wo ist dieser Mose? Versteht ihr? Das ist alles irgendwo im Bereich des Menschlichen, wo jeder sagt, kann ich verstehen. Aber es sind alles Angriffe des Feindes aus Alltagssituationen. Also der Feind kam hier aus dem Alltag, aus der Situation heraus. Und in Philipper Kapitel 2 lesen wir, wenn wir jetzt Philipper 2, Vers 14 oder ab Vers 14, da sagt Paulus, um einfach bei diesem Thema zu bleiben, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr untadelig und lauter seid, Gottes Kinder, unsträflich mitten unter einem verwirrten und verdorbenen Geschlecht, unter welchem ihr als Lichter der Welt scheint, indem ihr an dem Wort des Lebens festhaltet. Also bis hierhin, ist es nicht auch ein häufiges Phänomen unter uns, in Gemeinden, dass so viele Beschwerden sind, dass Menschen eigentlich nichts tun, aber sich mehr beschweren. ja, unzufrieden oder benachteiligt sind. Und Paulus sagt hier, tut alles ohne Murren und Zweifel. Also erstmal muss man was tun und dann ohne Murren und Zweifel. Und das ist ein klares Merkmal für Kinder Gottes. Und der Anfang des 16. Vers, wo hier in meiner Übersetzung heißt, indem ihr an dem Wort des Lebens festhaltet, ich habe die Elberfelder Übersetzung, sie sagt, und so die Botschaft des Lebens anschaulich macht. Also die Botschaft des Lebens ist das Vertrauen auf einen Gott, der alles richtig führt. Wir haben gestern gehört, dass er dass Gott euch, dass man dankbar sein soll für jede Situation, weil sie Gott euch oder uns zumutet. Und auf uns übertragen, ja, wir schauen das Bild des Volkes Israel an, ist es nicht oftmals so, wenn wir jetzt beim Thema Dankbarkeit bleiben, dass wir, ihr alle, denke ich, betet zu Tisch, bevor es Essen gibt, zum Tisch betet, aber passiert es nicht, dass wir das Amen sagen und uns dann direkt über das Essen beschweren, oh, warum schon wieder das und nicht schon, das gab es ja schon gestern, ja. Und so auch viele Dinge des Alltags. Wie oft werden wir angegriffen, einfach auf dem Gebiet der Unzufriedenheit. Und ich habe das ehrlich gesagt, Gott hat zu mir mal so gesprochen über diese Stelle. Ich habe mich gefragt, warum ich bei meinen Kollegen nicht weiterkomme mit dem Zeugnis. Wisst ihr, was Gott mir gezeigt hat? Weil du unzufrieden bist, weil du in der Kantine mit ihnen sitzt und über das Essen dich beschwerst. Ja, Wie kann das ein Kind Gottes, wie kann die Botschaft Gottes glaubwürdig zu den Menschen kommen, wenn einer genauso wie sie da sitzt und sich abfällig übers Essen? Das ist das finde ich diese Übersetzung so schön, die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Ein einfaches Ding. Und wisst ihr, angegriffen in dem Alltag, versagt im Alltag, übers Essen beschwert, weil ich Geschmacksnerven habe. Versteht ihr? Der Teufel greift uns an, weil er schmeckt, weil er gutes Essen von schlechtem unterscheiden könnte. Das ist so. Aber versteht ihr? Es ist ein Angriff. Und das ist unser Problem. Sie sind versteckt. Und sie sind für uns reell. Wir verspüren einen Angriff auf unsere Sinne, auf unseren Geschmack. Und wir versuchen, hier Moses sagt, warum versucht ihr Gott? Und wir stufen Gott ein als jemand, der uns etwas zumutet, das uns nicht zumutbar ist. Versteht ihr? Also die Sprache des Murrens ist etwas, Gott, du gibst mir etwas, das mir nicht zusteht. Ich hätte eigentlich was anderes verdient. Und ich muss mich jetzt hier lautstark beschweren, weil mir etwas anderes gehört. Versteht ihr? Wie Gott das einstuft, warum Gott das auch als Sünde, wo Moses sagt, versucht nicht den Herrn. Und versteht ihr, was ist die Folge daraus? Die Folge ist, Gott züchtigt uns. Gott hat das Volk Israel gezüchtigt und Gott wird auch euch züchtigen, weil er euch liebt. Und wisst ihr, wer gewonnen hat, wenn Gott uns züchtigt? Der Feind hat gewonnen. Der Feind hat euch dort reingepiekst, wo ihr gerade empfindlich wart, Gott züchtigt euch, er möchte nicht, dass ihr das tut und der Feind freut sich. Versteht ihr? Und das Schlimme ist, wir kapieren das nicht. Dieser Kreislauf wiederholt sich ständig und wir verstehen es nicht. Und das ist ja nur ein Beispiel. Ich habe jetzt nur das Beispiel der Unzufriedenheit herausgenommen. Aber das ist Alltag. Das sind versteckte Angriffe, die nicht so übernatürlich sind, wo er sagt, da kommt dämonische Macht über uns. Ja, wir mögen gern so große Bilder, aber das sind Angriffe. Und das gibt auch natürlich wesentlich größere. Und das Schlimme ist, dass uns die Feinde nicht bewusst sind. Steht ihr? Das ist für mich die Botschaft. Das ist für mich das gewesen, wo ich sagte, Mensch, du kapierst nicht, dass du reelle Feinde hast. Sie kommen so hinterhältig. Sie kommen über Menschen. Sie kommen über Menschen, die euch blöd kommen. Und schon haben sie euch. Sie kommen einfach in Alltagssituationen. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich habe da so ein Bild. Da sitzt der Feind in einer guten Position. Und ihr lauft jeden Tag an dieser Stelle vorbei und er knallt euch jeden Tag an dieser Stelle ab. Und wir merken es nicht. Und jeden Tag, au, au, und jeden Tag jammern wir vor Schmerzen. Und wir werden jeden Tag abgeknallt und wir checken das nicht. Steht ihr? Und das ist das, wo wir aufarbeiten müssen, wo wir uns hinarbeiten müssen, warum wir die Waffenrüstung brauchen. Und auf die Frage, ich habe eine Frage gestellt, wann brauchen wir die Waffenrüstung? Immer. Ja, ihr seht es euch hier ein bisschen schlecht. Wir brauchen die Waffenrüstung immer. Und immer dann, wenn wir uns am sichersten fühlen. Gerade dort brauchen wir die Waffenrüstung. Okay, wir haben verstanden, wir sind angegriffen. Was tun wir praktisch? Jeder, der ein Kind Gottes ist, ist ein potenzielles Ziel, ein Angriffsziel des Teufels. Punkt 1. Sei dir deiner Identität bewusst. Was bedeutet es, Befreiter zu sein? Und ich bin dankbar für diese Tage. Wir haben in diesen Tagen wirklich viel über die Identität eines Kindes Gottes gehört. Und ich möchte noch eine Stelle, die ich liebe und nicht müde werde, sie immer wieder aufzuführen, sie zu lesen, aus Kolosser Kapitel 1, Vers 13 und 14. Das ist wirklich ein Meilenstein, der für mich, den ich immer ergreife, wenn ich mich frage, wer bin ich, dann gehe ich oft zu Kolosser 1, Vers 13. Er, Gott, hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben. Also hinter dem Befreiten steht eine Macht. Steht eine Macht, wie wir es vorhin von dem Volk Israel gehört haben. Sie hat uns aus einem Herrschaftsgebiet herausgerissen. Das ist ein Herrschaftsgebiet, das einer für sich beansprucht. Und Gott hat gesagt, ich ziehe dich da raus, aber ich setze dich in ein neues Herrschaftsgebiet herein. Steht ihr? Ihr seid, jedes Kind Gottes ist einem Herrschaftsgebiet und das ist das Reich Gottes, das Reich seines geliebten Sohnes. Ihr seid dort hineinversetzt, hineingepflanzt. Ja, ihr dürft dort wachsen. Das ist euer Boden. Und wir müssen auch wissen, zu welchen Ressourcen wir Zugriff haben. Das haben wir auch in den letzten Tagen gehört. Ich möchte es nur kurz streifen aus dem ersten Kapitel. Das haben wir gestern und die Tage davor auch gehört, Epheser 1. Ich lese nur den 17 bis 19, Epheser 1, 17 bis 19. Damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst gebe. Ja, dass der Geist Gottes euch zeigt, wer Gott ist. Und erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist, der Berufung jedem von euch, und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erben in den Heiligen, was ihr für ein Erbe bekommen habt, und was die überwältigende Größe seiner Kraft an wem? An uns ist, die wir glauben nach der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke. Das ist das Potenzial, das ist das Erbe, das sind die Ressourcen, die du für dich in Anspruch nehmen darfst. Ja? Du darfst sagen, das ist meins, das hat der Herr mir versprochen. Und das steht hinter mir. Und somit ist auch die Waffenrüstung Gottes, wenn wir sie als solches betrachten, eine Garantie, die Angriffe abzuwenden. Ja? Also das ist nicht nur einfach eine Option, sondern es ist eine Garantie, wenn ihr die Waffenrüstung Gottes bekommt, dass ihr auch die Angriffe, dass ihr dieser Übermacht, die euch angreift, auch standhalten könnt. Oder, wie wir es gelesen haben, das Feld behalten können. Das zweite ist, erkenne deinen Feind, erkenne deine Angreifer. Wir haben jetzt schon mehrfach gesprochen, dass dieser Angreifer dir den Boden wegnehmen will. Er will dir das wegnehmen, was dir gehört ist, was dir Gott gegeben hat, sagt, das ist deins. Und er kommt und sagt, nein, ich möchte dich eingrenzen, ich möchte dir dein Land wegnehmen. Und was bedeutet das im praktischen Leben? Und ja, das ist vielleicht ein bisschen auch eine Wiederholung. Wir müssen verstehen, dass etwas, und das ist das, was der Angreifer bringt, uns permanent jeden Tag etwas zwischen dir und Gott stellen möchte. Eine Sache, die dann zwischen dir und Gott steht, wo schon dein Bewegungsfreiheit, deine Agilität, wenn ich so sagen darf, eingeschränkt ist. Da ist etwas zwischen dir und Gott. Wir haben es in den Zeugnissen gehört, das dir deine Freiheit nimmt. Du weißt, du bist ein Kind Gottes und du merkst aber, da ist etwas dazwischen, ich bin nicht frei. Ja, das ist genau, was der Feind zwischen uns stellen möchte. Und da gibt es viele andere Beispiele. Wir haben vorhin die Unzufriedenheit betrachtet. Da gibt es den Stolz. Ja, den Stolz, etwas schöner, besser, stärker zu sein als andere, der gleichzeitig auf andere herabschaut. Da gibt es Beleidigung. Manche Menschen werden schnell beleidigt und die müssen damit kämpfen. Und wenn sie beleidigt sind, dann haben sie erstmal so eine Barriere zwischen sich und einem Menschen und genauso zwischen Gott. Da gibt es das Thema, das wir auch jetzt in diesen Tagen sehr oft gehört haben, die Unzucht, Pornografie, Selbstbefriedigung. Ja, das ist etwas, das zwischen dir und Gott steht. Da kannst du nicht drum rum. Ja, und das wird dir das Land wegnehmen, das dir gehört. Da gibt es jemanden, der mit Wut zu kämpfen hat, der explodiert und Menschen zerschlägt und alles, was ihm in den Weg kommt, wenn er einfach mal so in seine Wutphase kommt. Da gibt es, das hat Eugen gestern so ein bisschen gestreift, im 5. Kapitel, Vers 4, auch keine gemeinen Worte, törichtes Geschwätz oder leichtfertige Witze. Scherze, Witze, so dieses, was gerade auch durch die Medien, durch viele kurze Videos zu euch kommt. Das ist oft so harmlos, aber es erweckt in euch diesen Spott über andere Menschen. Weil meistens geht es darum, dass ein Mensch irgendwie was Blödes macht oder dass Politiker dargestellt werden oder Satire-Shows. Das sind alles Dinge, wo die Spötter sitzen und wo man sich hinsetzt und mit ihnen lacht. Aber versteht ihr, das bewegt euch weg und das stellt etwas zwischen euch und Gott hin. Lästern, Spotten, Faulheit, Alkohol, irgendwelche exzessiven Hobbys. Und das Feld ist so groß über die Dinge, die sich zwischen euch und Gott stellen wollen, die euch euren Boden, eure Freiheit wegnehmen wollen. Und für manches ist es auch die Angst. Ja, die Angst, die sich zwischen dir und Gott stellt, zwischen dir und deinem Dienst für Gott. Aus Angst, etwas nicht zu tun. Das sind reelle Feinde. Und jeder von uns ist da anders empfänglich. Der eine sagt, das ist für mich überhaupt kein Problem. Ja, manche haben überhaupt kein Problem mit Pornografie, aber sie haben dann mit etwas anderem so ein Problem, dass sie da nicht rauskommen. Und wisst ihr, was mir extrem weitergeholfen hat? Das ist mir so ein Licht aufgegangen, deswegen habe ich dieses Thema gewählt. Man neigt dazu, das so als Charakterschwäche abzustempeln. Ja, das ist halt so etwas, eine Schwäche in mir, das ist eine Charakterschwäche und ich muss irgendwie gewisserweise mit ihr leben. Oder es ist so wie ein Nebel von Angriffen, der sich so über mich senkt und ich bin so ein beladener Mensch, der so durchgeht und das so irgendwie so annehmen muss. Aber wisst ihr, was für mich revolutionär war? Und das ist eigentlich kein großer Gedanke, sondern die Tatsache, dass es alles Feinde sind. Ich habe auf einmal das Bild bekommen, Mensch, das sind reelle Feinde. Das sind Feinde, die so eine einzelne Feindes, wenn ich so eine Silhouette oder eine, es ist ja keine Person, aber das ist ein einziger Feind. Ja, wenn die Angst mein Feind ist oder die Angst mich jeden Tag plagt, dann ist es ein Feind. Und ich sehe genau diese Angst, sie verhindert mich, sie nimmt mir die Freiheit für meinen Dienst. Ich habe erkannt, das ist ein Feind. Ja, ich kann ihn nicht einfach akzeptieren und sagen, so ist es, sondern ich weiß genau, es ist ein Feind. Und dieser Feind will mir die Freiheit als Kind Gottes wegnehmen. Und das ist etwas, das mich so im Denken so wirklich revolutioniert hat. In dem Denken, in dem Kampf des täglichen Lebens. Er will mir ein Territorium wegnehmen, das mir Gott geschenkt hat. Und wisst ihr, dieses Bild, das Bild oder das Bewusstsein, dass wir Feinde haben, das ist der erste Schritt zur Eroberung. Versteht ihr, wenn wir einen klaren Feind vor uns haben, dann ist es auch ein klarer Schritt, diesem Feind zu begegnen. Ja, wenn der Feind so, wenn das so ein Nebel ist von irgendwelchen Einflüssen, dann wissen wir gar nicht so richtig, wo wir angreifen sollen. Wenn du einen konkreten Feind hast, dann hast du auch eine konkrete Bitte. Steht ihr? Und ihr habt ein konkretes Verlangen nach einer Waffe. Ihr sagt, Gott, ich habe hier wirklich einen konkreten Feind. Schenk mir eine konkrete Waffe. Schenk mir eine Kampftechnik, gegen diesen Feind anzugreifen. Das ist der erste Schritt zur Abwehr. Und der dritte und letzte Punkt ist, erkenne dein Erbe. Und wie schon eben gesagt, hier schaut ein Mann auf ein Gebiet und das ist ein Erbe. Es ist ein umkämpfter Boden, das heutige Thema. Und es geht um etwas, das dir versprochen ist. Es geht um eine feindliche Macht, die es dir mit allen Mitteln wegnehmen möchte. Und wir kommen nochmal zurück zum Volk Israel. Dem Volk Israel wurde auch ein Land versprochen. Und das war nicht die Wüste, sondern was wurde dem Volk versprochen? Dem Volk Israel. Das wisst ihr alle. Kanaan. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Aber was war das Land Kanaan? War das so ein leerer Boden mit Städten, die komplett leer war, eingerichtet, Hotels, kommt nur, macht euch so wie ein Urlaub, das sind Bedienstete, die machen euch, das sind Poolboys, die alles wegräumen. Nein, das war nicht das Land Kanaan, obwohl das Land Kanaan all diese Annehmlichkeiten für das Volk beinhalteten, war es voll von Feinden. Und das Volk musste dieses Land erobern und deswegen ist das Schattenbild der Eroberung des Landes Kanaan ist die Heiligung. Und wisst ihr, wenn wir heute das Thema so durchstreifen, ist mir eine Sache bewusst geworden und die möchte ich euch so mitgeben. Ich weiß nicht, wie ihr zu dem Thema Heiligung steht oder ob da jeder sagt, boah, das ist nichts für mich. Heiligung ist keine Drangsal Gottes für euch. Versteht ihr? Heiligung ist etwas, das Gott euch geben möchte, damit ihr frei seid. Heiligung ist die Freiheit der Kinder Gottes. Und denkt einfach an die Zeugnisse, wo die Jungs gesagt sind, sie sind frei. Ist Heiligung etwas Befreiendes, Dani? Ja, das ist etwas Befreiendes. Versteht ihr? Und das ist auch, wo der Teufel uns sagen möchte, hey, das ist so schwer und das ist so heftig und das brauche ich gar nicht. Genau das braucht ihr, versteht ihr? Wenn ihr frei werden wollt von all den Angriffen, wenn ihr euer Feld haben wollt, dann ist es genau der Weg, wohin es geht. Und ich möchte euch ein paar Verse, die finde ich so motivierend, als Josua in das Land Kanaan eingeht. aus Josua Kapitel 1 euch ein paar Verse lesen. Ich lese das so ein bisschen aus dem Kontext raus. Josua Kapitel 1, der Vers 3. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose gesagt habe. Oder dann Vers 5. Es soll dir dein Leben lang niemand widerstehen. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Oder ja, den Vers 9 noch. Sieh, ich habe dir geboten, getrost und unverzagt zu sein. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Das sind nicht einfach Sprüche, das sind konkrete Verheißungen für wen? Für den, der sich aufgemacht hat in den Kampf. Für jeden, der ein Land erobern will, das ihm gehört. Wenn du dieses Land haben willst, das dir gehört, das Gott dir ausgeteilt hat, dann sind das Zusagen für dich. Und das ist gleichzeitig auch eine Ansage Gottes für all die Feinde, die sich euch in den Weg stellen werden. Wisst ihr, ich habe eine Sache lange, lange nicht verstanden. Ich habe diese Härte gegenüber den Feinden jetzt in der Geschichte des Volkes Israel nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, Mensch, wie passt es zusammen, dass sie die Feinde so ausrotten mussten, dass sie mit dem Bann schlagen mussten. Oder wenn ihr Psalm 139 lest, ja, du hast mich wunderbar gemacht und gegen Ende kommt etwas, ich lese das jetzt nicht vor aus Zeitgründen, zerstöre die Feinde, wo ich dachte, Mensch, wie passt das zusammen? Ich habe das nicht auf eine Spur, ich habe eine Predigt über Psalm 139 mal gemacht, kann mich gut erinnern, ich habe nicht verstanden, warum steht das hier über die Feinde. Ja, wir sollen doch die Feinde lieben, sagt Jesus. Aber versteht ihr, es ist gegen die Feinde Gottes gerichtet. Gegen die Feinde Gottes, die gleichzeitig eure Feinde sind. Und eure Feinde, die sich zwischen euch und Gott stellen wollen, das sind auch die Feinde Gottes. Und wisst ihr, was das Ende der Feinde Gottes ist? Sie werden zerstört, sie werden gnadenlos niedergemacht. Versteht ihr, was diese motivierende Botschaft der Kinder Gottes ist, die sich aufmachen, ihr Land zu erobern? Eure Feinde werden niedergemacht. Das sind die Zusagen Gottes. Und habt bitte keine Feinde als Menschen vor euch. Ja? Wir haben gestern auch von Henry das Zeugnis gehört. Sobald ihr einen Menschen als Feind habt, seid ihr verblendet und ihr werdet nicht sehen, wohin ihr geht. Niemals darf ein Mensch euer Feind sein. Die Sünde, die vielleicht einen Menschen zu bösen Dingen treibt, mit dem ihr richtig Schwierigkeiten bekommt, das sind eure Feinde. Die Sünde, die sich ganz, ganz heimlich reinschleicht in euer Leben, in Alltagssituationen, die euch zu beschweren oder die euch wirklich auch in den Schmutz ziehen wollen. Ihr braucht ein klares Feindbild. Das ist meine Botschaft von heute. Ihr braucht ein Feindbild, bevor ihr überhaupt an die Waffenrüstung Gottes denken. Und das ist gewisserweise mein Ziel heute gewesen, dass die Waffenrüstung eigentlich zu streifen, sondern die Notwendigkeit oder das, was eigentlich vor der Waffenrüstung steht, wofür wir sie überhaupt brauchen, das nochmal anzugehen. Euch zu zeigen, wie umkämpft eigentlich euer Boden ist. Ihr habt niemals ein Leben, in dem der Teufel euch irgendwie neutral gesinnt ist. Ja? Und ich möchte, könnt ihr euch noch erinnern, ihr seid entweder Unterdrückte oder ihr seid angegriffen. Ich möchte jeden aufrufen, der heute sich noch unter dem, der Rubrik Unterdrückte befindet, lasst euch befreien. Lasst euch befreien, auch wenn ihr angegriffen werdet. Ihr habt eine Garantie, ihr habt Bestandteile, ihr habt eine Identität, die zum Siegen ausgerüstet ist. Ja, das dürft ihr im Glauben fassen. Und ihr braucht, und nochmal zurück zu dem Umfeld, ihr könnt nicht, und das haben in den Zeugnissen habt ihr es auch gehört, ihr könnt nicht mit euren eigenen Waffen, ihr könnt und schon zweimal nicht mit den Waffen der Welt kämpfen. Ihr braucht göttliche Waffen. Das schaffen wir heute nicht, das anzuschauen. Und ihr braucht göttliche Kampftechniken. Und ihr braucht das Verständnis der Notwendigkeit. Ich brauche dieses. Und ich möchte euch motivieren, wisst ihr, wer der Meister der göttlichen Kampftechnik ist? Wer die Waffenrüstung vollkommen anhatte und sie zu jeder Zeit angewandt hatte? Das war Jesus Christus. Das ist der Meister der Kampftechnik. Und Eugen hat es so gestern auch ein bisschen angedeutet. Schaut euch Jesus an. Studiert Jesus Christus in den Evangelien. Schaut einfach, mit welchen Mitteln Jesus gekämpft hat, als sie ihm hinterhältig kamen, mit einer Frau, die Ehebruch begangen hat. Oder als Situationen waren, da kommt eine Frau, Jesus ist am Tisch, und da kommt eine Frau und sie kommt so, ja, komisch an ihn heran. Sie bedeckt ihn mit Tränen und trocknet die Füße mit den Haaren ab, wo so irgendwie eine unangenehme Situation ist. Und wo jeder von uns sich irgendwie, wo wir uns fragen dürfen, wie hätten wir uns verhalten? Und da schaut den Meister an, wie hat er aus dieser Situation sich herausgeholfen? Wie hat er sich durchgekämpft durch diese Situation? Schaut einfach das Leben Jesus an im Sinne der Angriffe. Jesus wurde ständig angegriffen. Schaut euch an, wie hat er gekämpft? Welche Techniken hat er angewandt? Und ja, das ist mein Aufruf heute, mein Aufruf, wenn ihr jetzt in den Alltag geht, jedes Kind Gottes, das hier sitzt, wird angegriffen. Seid euch dessen bewusst, aber ihr seid zugerüstet und ihr seid aufgerufen zu siegen und Gott helfe euch dabei. Amen.